dass du den Leuten vielleicht auch noch sagst, du bist eigentlich ein Israel-Freak, kann man schon sagen, ein Kenner von diesem Land. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dich mit Israel so näher zu befassen?
Ja, Israel-Freak, da weißt du, Freak kann man ja verschieden verstehen. Da kann man übersetzen als einer, der verrückt ist, nicht normal. Oder auch jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Kenntnis hat auf einem Gebiet als der Durchschnittsbürger. Und ich nehme jetzt an, du meinst es auch ein bisschen da bei mir, wenn du mich als Israel-Freak bezeichnest.
Wenn es um das Thema geht, dann spielt beides Hand in Hand, aber bei dir nehme ich es positiv.
Ja, okay. Aber ich möchte zuerst noch dir, Roman, das ganze Lords-Meeting-Team auch ganz herzlich danken für das Thema. Für mich ist es überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass das Thema Israel aufs Tapet kommt. Auch nicht in christlichen Kirchen, in Gemeinden. Das ist etwas, das immer mehr im Hintergrund treten tut, höchstens vielleicht noch ein Randthema ist. Und aus meiner Sicht ist es aber ein total essentielles Thema, wir kommen später noch drauf, für die christliche Gemeinde, für die Kirche. Darum ganz herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, da ein paar Gedanken auch mit euch zusammen da zu tauschen. Fasziniert. Ich bin etwa mit 18-Jährigen zum Glauben gekommen. Ich habe nicht viel Ahnung von der Bibel damals und habe dann angefangen, Bibel zu lesen. Und dort ist mir so bewusst geworden, im Verlauf der Zeit, dass Stichwort, jetzt mal rein Stichwort Israel, immer wieder kommt. Später habe ich dann mal gelesen, im Ersten Testament etwa 2500 Mal. Das ist mir aufgefallen. Und aufgefallen ist mir auch, dass Jesus nicht ein Christ ist, sondern ein Jude war. Und dass die ersten Jüngerinnen und Jünger alles Juden waren, zu meinem Erstaunen. Und von dort her habe ich mich dann einfach mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich bin dann später ja als heutige TDS in Aarau gegangen, habe mich vertieft auch mit dieser Thematik Judentum, Israel auseinandergesetzt und gemerkt, dass da ein unerhörter Schatz ist, für mich persönlich, für meinen Glaubensweg auch und auch für die ganze Kirche. Dann vielleicht noch zu der anderen Frage vom Land her, was mich da fasziniert. Ich bin mit etwa 21, 22 bin ich zuerst mal nach Israel gegangen. Ich habe ein halbes Jahr dort gearbeitet, in zwei Kibbutzim, ganz im Süden und dann ganz im Norden oben. Und ich habe dort einfach das reale israelische Leben kennengelernt und auch gestaunet über den Pioniergeist, den Erfindungsgeist, den sie dort hatten, auch die Solidarität, die sie dort gelebt haben. Es war auch nötig, weil die Bedrohung damals auch ist natürlich vom Norden, Süden, Osten überall her war. Sie mussten zusammenheben. Und was sie geschaffen haben aus dem Wüstenland, das war ja alles Wüste vorher, unfruchtbar praktisch, das hat mich total fasziniert.
Und wie viele Mal bist du seither schon in Israel gewesen?
Ja, etwa 12 Mal, ich zähle nicht.
Okay, etwa 12 Mal, auch schon mit unserer Gemeinde und mit anderen Gemeinden. Die Israel-Reise, die eigentlich der Aufhänger auch war für das Lords-Meeting, ursprünglich, wo im April stattfinden soll, findet leider nicht statt, haben wir aber schon abgesagt, bevor jetzt die Begebenheiten sich ergeben haben. Und da nimmt es mich schon ein Wunder, also in dem Gefährlichen innen auch, hast du viel Schönes erlebt. Was war denn dein eindrücklichste Israel-Erlebnis gewesen?
Also sehr eindrücklich und sehr bewegend für mich ist einmal ein Besuch von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Und dort innerhalb von dieser riesigen Gedenkstätte, da hat es einen Ort, wo speziell an die 1,5 Millionen Kinder erinnert, die während der Nazizeit ermordet worden sind, umgebracht worden sind. Und da kommt man so in einen dunklen Saal runter, oben dran leuchten Sterne, man hat den Eindruck Millionen von Sternen, und da werden die Namen von diesen Kindern gelesen. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein fiktiver Name, aber Baruch Goldstein, 5-jährig, Polen. Und Das ist etwas, und ich merke es auch jetzt, wenn ich davon erzähle, wo man tief unter die Haut geht.
Da spürt man dir auch an. Du bist mit Leib und Seele dabei, wärst auch auf die Israelreise mit Leib und Seele gegangen. Und wir kommen langsam zum Abschluss von dem ersten Teil, bevor wir dann das Lied singen. Und zwar hat das zu tun mit einer Gemeinde, die ihr mit dieser Reise auch besucht hättet in Israel. Und zwar ist das Home of Jesus, the King Church in Nazareth. Und es ist ein ganz spezieller Ort. Du stehst im Kontakt mit dem Pastor, dem Salem Salash. Und du hast gewünscht, dass wir heute Abend Kollekte für ihn zusammensammeln. Ich wäre froh, wenn du uns mal noch ein bisschen mehr würdest erzählen über ihn und seinen Dienst, den diakonischen Dienst, den er macht, wo wahrscheinlich gerade auch mehr Auftrieb noch bekommt, jetzt in diesem Zusammenhang rein, mit diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir sammeln das Geld für ihn. Du darfst gerne erzählen, wieso dass er dir so ein grosses Anliegen ist. Ja.
Also danke vielmals auf jeden Fall für das, was ihr beitragen könnt. Ich bin seit etwa 8 Jahren im Kontakt mit dem Salim. Ich habe ihn leider noch nie persönlich getroffen. Weil bei jeder Reise, wo wir probiert haben, hier zu planen und durchzuführen, wo wir dann wieder absägen mussten oder verschieben, wäre es vorgesehen gewesen, beim Vorbeizugehen, ist nicht zustande gekommen. Er ist für mich eine faszinierende Persönlichkeit. Und zwar, er ist traditionell christlich aufgewachsen. Traditionell christlich heisst wirklich sehr traditionell in einer orthodoxen Gemeinde, also christlich orthodoxen. Und er ist dann zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen und hat dort auch erkannt, dass das jüdische Volk, er ist Araber, da muss ich natürlich sagen, dass das jüdische Volk eine zentrale Stelle hat, auch für ihn als Christ. Und hat sich sehr stark dann auseinandergesetzt mit ihm. Und das war für ihn extrem schwierig gewesen, und zwar, weil er eine Minderheit ist, eine mehrfache Minderheit. Einerseits als Araber in Israel, sind etwa 20% sind Araber, er gehört zu dieser Minderheit der Araber. Innerhalb der arabischen Gemeinschaft sind Christen ja nur ein paar Prozent. Die meisten sind Muslime, also ist er da auch nochmal eine Minderheit. Und dann ist er ein gläubiger Mann, also ein Jesus-zentrierter gläubiger Mann, was sehr außergewöhnlich ist, auch in der christlichen arabischen Kirche. Und er hat ein grosses Herz für Evangelisation, Menschen zu Jesus zu führen, zusammen mit seiner Gemeinde. Und auch ein grosses Herz für Not der Menschen. Es gibt sehr viele materiell arme Leute in Israel, sowohl auf der arabischen wie auch auf der jüdischen Seite. Und da probiert er mit konkreter Hilfe, also Lebensmittelspenden, Kleiderspenden, Seelsorge und so weiter, die Leute zu unterstützen und so Brücken zu bauen und die Liebe von Jesus einfach weiterzugeben.
Dann wäre natürlich meine Frage, wirst du den Salem Salash trotzdem besuchen? Könnte allenfalls sogar jemand mitkommen, auch nicht in einer geführten Gruppe?
Ja, ich würde sehr gerne, selbstverständlich. Also ich habe meiner Frau, Agnes, gesagt, wo die, und ich dann die Reise abgesagt habe, zusammen mit dem Paul Wellauer, wenn wir gegangen. Im Januar ist die Absage gekommen, und ich habe Agnes gesagt, ich will sicher noch einmal auf Israel, also so Gott will und ich lebe, das ist klar, aber grundsätzlich schon. Wenn das jetzt ist, dann ist es offen. Und vielleicht mit 2-3 Begleitpersonen wäre das sicher lässig. So. Und dann wäre sicher ein Besuch bei ihm drin. Ja.
Wie schätzt du denn das Sicherheitsrisiko ein für Einheimische, für Touristen?
Ja, da hat sich natürlich jetzt durch den aktuellen Krieg, es ist nicht einfach eine Militäroperation, es ist wirklich ein Krieg auch, total wieder verändert. Also ich würde sagen, in der Zeit, wo der Gaza-Konflikt war, hat es immer Leute gehabt, die reisen sind. Man konnte dort reisen. Relativ sicher, mit erhöhter Spannung. Und man musste damit rechnen, dass mal Sirenen heulen, klar, und dann musste man in den Schutzbunker. Und jetzt abgesehen von dieser aktuellen Situation, ist das Reisen eigentlich in Israel immer relativ sicher gewesen. Relativ, das ist ganz klar. Ich habe gestaunt, vor ein paar Wochen habe ich gelesen, dass das britische Außenministerium eine Reisewarnung ausgegeben hat für die Schweiz. Und zwar besonders für die Westschweiz, weil es so viele Überfälle und Diebstähle gibt, dass es heikel sei, gefährlich sei, dort nicht zu reisen. Also so viel auch zum Thema Reisewarnungen, wobei natürlich jetzt im Moment würde ich auch nicht gehen, da wird auch niemand gehen, das ist klar. Ja.
Vielleicht, wir werden auch nachher noch eine Botschaft von der Elvira Schildknecht, die aus unserer Gemeinde kommt, die selber jetzt in Israel ist, hören. Wir sammeln auch sonst immer für sie Geld und unterstützen sie. Und ich habe mit ihr mit WhatsApp noch heute Kontakt gehabt und sie wird... Zum Glück haben wir das aufgenommen, nachher in einer Videobotschaft noch zu euch reden. Ich wüsste nicht, ob das heute Abend so super gut wie live funktionieren. Wir haben da eine Erwägung gezogen. Aber sie schreibt uns jetzt, wir hatten verschiedene Raketenalarme gestern und heute und waren dann jeweils nach Anweisung des hiesigen Zivilschutzes im Bunker. Die Weisung ist, dass man nur für nötige Erledigungen unterwegs sein soll. Die Schulen und Büros sind geschlossen. Das wird vermutlich noch einige Tage so bleiben. Wir sind hier aber sicher und gut aufgehoben. Betet für die Menschen in Israel, besonders diejenigen, die in Angst sind, und weiter um Schutz. Bisher ist nur eine Frau ums Leben gekommen, das hat sich nachher heute Nachmittag noch ein bisschen verschlimmert, was bei den über 200 abgeworfenen Raketen allerdings wirklich ein Wunder ist. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und betet für die Soldaten und Sicherheitskräfte, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Ich möchte das einfach euch so weitergeben. Sie lebt in dem Land. Es ist schwierig, aber sie fühlt sich dreit. Und unsere Aufgabe ist es tatsächlich auch für so Menschen zu beten, die in dem Land wirklich in Angst sind und wirklich auch bedrängt sind. Und du, Daniel, hast es vorhin selber auch gesagt, unser Glaube fußt auf dem Wesen von Jesus, der ein Jude war. Seine Jünger waren Juden. Und das heutige Israel, und damit finde ich es schon auch spannend, mit diesen biblischen Zusammenhängen und Hintergründen, das ist für viele manchmal ganz schwierig zu fassen. Politik und Bibel und Krieg und Frieden. Und wie sollen wir das alles einordnen? Kannst du diese Zusammenhänge ganz kurz erklären, ohne dass wir morgen noch da sind.
Ja, wie viel Zeit ist mir?
Ich sage jetzt nichts. Ich stelle dir einfach das Mikrofon an. Nein.
Okay, das ist gut. Ja, ich probiere es kurz zu fassen. Biblischer Teil jetzt. Gott hat sich ein Volk erwählt. Und das ist Israel. Das war die Initiative von Gott. Und das hat angefangen beim Abraham. Und er hat dem Abraham einen Auftrag gegeben, er soll in ein Land ziehen. Und er hat dem Abraham versprochen, dass er das Land wird besitzen mit seinen Nachkommen. Dass er wird können wohnen. Und Gott hat dem Abraham versprochen, dass er sie wird segnen und eben zahlreiche Nachkommen. Das ist eine dreifache Verheißung, also Land, Nachkommen und Segen. Und das ist eine Verheißung, die immer wiederholt worden ist. Das ist im 1. Mose 12 an Abraham, das ist jetzt eine andere, wo an seinen Sohn Isaac gegangen ist, die genau gleich Verheißung. Also, ich halte mein Versprechen, das ich deinem Vater Abraham gegeben habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und überlasse ihnen dieses Land. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Und die Verheißung ist auch dann nach Jakob gegangen. Das ist immer wiederholt worden. Und Israel hat einen Auftrag bekommen von Gott, und zwar den Auftrag, ein Licht sein für die Völker und eben ein Segen sein für die Völker. Das ist der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und Israel konnte zu dem Auftrag Ja oder auch Nein sagen. Hat aber immer wieder Ja gesagt. Und zwischendurch wissen wir aus der Geschichte aber, dass sich Israel immer wieder von Gott auch entfernt hat, den Auftrag nicht ernst genommen hat. Der Auftrag ist aber geblieben. Und mir ist einfach ganz wichtig zu betonen, die Initiative ist von Gott ausgegangen. Und nicht, dass Israel selber gesagt hat, wir sind jetzt erwählte Volk. Wir sind jetzt heilige Volk. Und heilig ist ja nicht zu verstehen im Sinn von ethisch, moralisch, besonders gut, sondern zu verstehen als ausgesondert, als ein einzigartiges Volk von Gott her, wo aber einen Dienst hat für die ganze Menschheit. Und in dem Kontext hinein lebt das Volk seit Jahrtausenden, obwohl das natürlich in der heutigen Zeit vielen Juden nicht mehr bewusst ist, oder sie wollen bewusst auch Distanz haben von dem Auftrag und von diesen Verheißungen, wollen nichts mit zu tun haben, weil das bringt ihnen eigentlich sehr oft nicht einfach Segen, sondern Ärger. Und ja, und von dort her will das jüdische Volk als erstes Volk so ein Vorläufervolk ist, denke ich jetzt einmal, von der christlichen Kirche, wir kommen dann noch darauf zurück, sind wir als Christen so eng verflochten mit dem jüdischen Volk. Das Christentum basiert auf dem Judentum. Das sind untrennbare Verbindungen da.
Willst du da gerade noch vertiefen, bevor wir zum siebenarmigen Leuchter kommen?
Ja, wie ich gesagt habe, Jesus war Jude, die ersten Jünger waren Jude, die ersten Gemeinden sind alles jüdische Gemeinden, messianisch-jüdische Gemeinden, das heisst, Juden, die an Jesus als Messias geglaubt haben, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und das hat sich dann weiterentwickelt, es hat grosse Spannungen gegeben zwischen dem traditionellen Judentum, an den Juden, die nicht an Jesus glaubten und Jesus abgelehnt haben, und eben den Jesusgläubigen. Das hat dort schon grosse Spannungen gegeben, können wir die Apostelgeschichte auch nachlesen. Und es sind immer mehr auch außerjüdische Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Also die messianische Bewegung, die ist immer mehr mit Leuten gefüllt worden, die keine jüdische Wurzel hatten, keinen jüdischen Hintergrund, die Brüche nicht kennen. Und mit der Zeit haben die immer mehr Macht bekommen. Innerhalb von dieser ganzen, sagen wir jetzt, christlichen Bewegung, die es war, die es gegeben hat dann. Und haben angefangen zu bestimmen und sich überheben auch über das jüdische Volk. Und dann ist es einfach immer mehr zur Trennung, zur Spaltung gekommen. Ich bin überzeugt, dass Jesus das nicht hätte wollen. Er ist ein Herr für ein Hirt, aber das ist jetzt mal die historische Entwicklung. Vielleicht mal so viel noch.
Gut, und hat unter anderem dazu geführt, dass Andrea Gotsch den siebenarmigen Leuchter da für die Kirche gemacht hat. Was hat er für eine Symbolik generell und was symbolisiert er auch da innen natürlich jetzt?
Ja, das siebenarmige Leuchter da, das ist, hat Mose von Gott selber den Auftrag bekommen, Stiftshütte zu errichten mit vielen verschiedenen Gegenständen. Stiftshütte, das war ein Zelt, wo sie in der Wüstenwanderung aus Ägypten rausgekommen sind. Und eines von diesen Gegenständen, wichtigen zentralen Gegenständen, war die sogenannte Menorah, die in der Stiftshütte war. Stiftshütte ist Vorläufermodell vom späteren Tempel in Jerusalem. Und es ist ein Zeichen von Gottes Treue, von Gottes Liebe, auch zu dem Volk. Und es soll auch das Volk immer wieder daran erinnern, dass es eben ein Licht für alle Völker sein soll. Das ist ganz, ganz grob zusammengefasst, so ein bisschen Bedeutung. Es gibt noch weitere Bedeutungen, selbstverständlich. In allen jüdischen Haushaltungen hat es so eine Menorah und auch in etlichen christlichen Haushaltungen, bei uns daheim auch, wo eben die Verbindung dann auch soll zeigen zwischen Judentum und Christentum, also von Seiten der Christen. Und wir als Kirchengemeinde, und da habe ich sehr, sehr große Freude, dann da auch ein Zeichen setzen zu den Wurzeln, die wir darauf gründen, den letztlich jüdischen Wurzeln.
Dann hört man ja immer wieder auch von Prophetien, die in Erfüllung gehen, die das Volk Israel betrifft. Welche von denen sind aus deiner Sicht schon erfüllt? Welche stehen vielleicht noch aus? Und natürlich brandaktuell ist jetzt da mit dem Krieg im Iran. Hat da auch irgendetwas auf sich mit diesen Prophetien?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin kein Spezialist für Prophetien. Also auch biblische Prophetien nicht. Das ist ein relativ komplexes Gebiet. Ein deutscher Professor hat einmal gesagt, es gäbe etwa 3200 Prophetien, aus der Bibel, die bereits in Erfüllung gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Er ist ein Professor, der ein gescheiter Mann ist, der wird das wissen. Nehmen wir jetzt einmal an. Aber ich möchte jetzt einfach mal drei, die in Erfüllung gegangen sind, rausnehmen, also aus meiner Sicht in Erfüllung gegangen. Die erste, da geht es um Jesus. Also, es hat über 300 Prophetien im Ersten Testament, die auf Jesus, den Messias, hinweisen. Und zum Beispiel eine sehr konkrete Prophetie, in welchem Ort dass er geboren werden wird, in Bethlehem. Da kann man sich nicht einfach aussuchen. Auch in welchem Zeitraum ungefähr, dass das passiert ist. Oder die Flucht nach Ägypten, wo nach der Geburt dann erfolgt ist. Oder dann natürlich auch bis im Lebensende natürlich die Prophetien aus Jesaja 53, so, wo detailliert beschrieben worden ist, wie der Weg, der Todesweg von Jesus und alles, was dort drumherum passiert ist. Und da kann man nicht einfach nachträglich denen so machen. Also, das ist für mich einmal eine ganz starke Prophetie. Dann eine zweite von drei, die ich jetzt benennen möchte, ist 1948, Staatsgründung von Israel. Es ist im Ersten Testament schon beschrieben, dass wird die Zeit kommen, wo das jüdische Volk vom Norden, vom Süden, vom Osten und vom Westen wird ins Heimatland zurückkommen. Das heisst, sie müssen irgendeinen anderen Ort wohnen. Und das ist erst so, sagen wir, ab der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, so ab 1850, hat das angefangen zu passieren. Prophetie ist ja nicht einfach ein Knall und dann ist es erfüllt, sondern das ist ein Prozess. Und das hat es noch nie gegeben vorher, dass Juden von allen Himmelsrichtungen her da in das Land Israel reingekommen sind. Vorher sind es auch schon verbannt, aber dann sind sie vom Osten hergekommen oder sind vom Süden zurückgekehrt. So. Das ist für mich wirklich auch eine ganz starke Prophetie, die immer noch sich in Erfüllung befindet. Und dritte, wo eigentlich relativ aktuell ist, wo ich total faszinierend auch finde, das ist Prophetie aus Hesekiel 47, wo man auch findet in der Offenbarung 21. Und zwar heisst die, da sagt ein Mann, das ist Gott, zum Hesekiel: dieser Fluss fließt weiter, von Jerusalem ist dort, nach Osten und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Also, wenn man das Gebiet kennt, ums Tote Meer ist Wüste. Praktisch leblos. Es gibt eine Oase in Gedi, wo es ein bisschen Wasser hat. Das Tote Meer selber leblos. Mehr als 30% Salz. Kein Leben möglich. Die Prophetie, und die kann man heute anschauen, dass das in Erfüllung geht. Wie funktioniert das? Das Tote Meer, verdunstet jedes Jahr eine Unmenge von Wasser, zieht sich zurück. Und da sind jetzt Flächen frei geworden, wo es unten dran süsses Wasser hat. Es ist noch nicht klar genau, woher das kommt. Aber wie kommen Fische in das süsses Wasser? Wie wachsen die Bäume? Israel, vom See Genezareth oben runter zum Toten Meer, das ist der sogenannte afrikanische Grabenbruch, ist ein Durchzugsgebiet für die Vögel. Millionen von Zugvögeln. Im Herbst runter, Frühling wieder zurück. Und wo sie die Flächen gesehen haben mit dem Wasser, wo an die Oberfläche gekommen ist, haben sie sich dort niederlassen. Und auch die müssen mal Biopause machen, die Vögel. Die haben also ihren Kot hinterlassen. Und in dem Kot hinein hat es Samen von Sträuchern, Samen von Bäumen, wo sie irgendwoher mal aufgepickt haben, und auch Fischleich. Und so sind Fisch und eben Sträucher, Bäume dort entstanden. Und so sieht das heute aus. Also für mich, klar, es wird Leute geben, die das auf natürliche Art erklären können, aber für mich ist das auch die Erfüllung von Prophetie. Was steht noch aus? Oh, vieles. Ich probiere es wirklich kurz zu machen, Roman, sonst stellst du mich einfach ab.
Genau.
Die Bibel redet ja davon, leset Matthäus 24 fortfolgend, die leset die Offenbarung oder das Buch Daniel auch. Das wird vermehrt Hungersnöte geben, Seuchen, das wird Katastrophen geben, Erdbeben und. Und da sind wir zumindest drin. Biblische Prophetie sagt, das wird ein Volk sich gegen das andere erheben. Da sind wir zumindest drin. Biblische Prophetie sagt, im Blick auf die Endzeit, dass ein grosser ethisch-moralischer Verfall wird passieren. Da sind wir zumindest drin. Und die Bibel aber sagt auch, dass die jüdische und auch die christliche Gemeinde verfolgt werden wird. Dass jede Nation sich auch gegen Israel wird erheben. Und auf dem Weg sind wir. Biblische Prophetie sagt aber auch, dass Gott treu ist in dem, dass seine Liebe gilt, dass er durchträgt, dass er zu den Menschen steht, die an ihm festheben. Und biblische Prophetie sagt, und das ist eigentlich nicht der Höhepunkt, dass Jesus wird zurückkommen auf dem Ölberg bei Jerusalem zu, dort, wo er auch in den Himmel aufgefahren ist. Man könnte nachlesen, Ende vom Lukas-Evangelium oder Anfangs Apostelgeschichte oder so. Es gibt noch viel mehr Sachen, aber einfach so mal ein paar Punkte. So.
Ist denn jetzt all da die biblische Prophetie ein Widerspruch zu der Politik, die betrieben wird in Israel?
Ja, ich muss da schauen. Das ist eine gute, berechtigte Frage. Die Antwort ist einfach so und schwierig. Ich glaube, dass Gott vieles unsichtbar regelt, so handelt, in unserem persönlichen Leben, aber global auf der ganzen Welt. Und dass er seine Hand immer wieder im Spiel hat. Dass er unsichtbar auch führt. Damit sage ich nicht, dass, ja, nicht, dass alles, was passiert in dieser Welt, dass das von Gott geführt ist oder gemacht. Und für die meisten Sachen sind wir als Menschen verantwortlich. Aber Gott hat seine Hand im Spiel. Und ich denke auch in der israelischen Politik und in dem, was abläuft da im Nahen Osten. Dass er nicht einfach so ein bequemer Vorteil hockt da und die Zulage da läuft. Ich denke, die israelische Politik bezieht sich zum Teil auf biblische Aussagen, da versteht sich so, darum nehmen sie auch so biblische Begriffe oder Sätze auf, gerade wenn sie so Militäroperationen machen, also da ist ein Bezug da auf jeden Fall, da ist sicher so. Ich glaube, auch der Holocaust, der passiert ist, der ja auch dazu mitbeiträgt hat, dass der Staat Israel überhaupt gegründet worden ist. Ohne damit eben zu sagen, dass Gott verantwortlich ist für das, was im Holocaust passiert ist. Aber dass Gott auch das Ereignis einfach gebraucht hat, um eben das Volk da weiterführen oder zusammenführen und so etwas Neues zu schaffen.
Du sagst damit natürlich indirekt auch ganz klar, vieles, was Menschen machen in der Politik, ist nicht da, wo Gott möchte, auch für sein Volk. Und trotzdem braucht er sie. Wie lassen sich denn so Krieg wie der Gaza-Krieg oder jetzt so einen Iran-Krieg überhaupt rechtfertigen?
Ja, rechtfertigen hat ja mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Ist es gerecht zu rechtfertigen, dass ein Volk, das am 8. Oktober total überraschend so ein Massaker muss erleben mit 1200 Toten, darunter Babys und schwangere Frauen, 250 Geiseln verschleppt, hat das Volksrecht oder das Staat Israels Recht, da Gaza anzugreifen? Die meisten würden sagen, ja. Jetzt ist natürlich, hat sich das hingezogen und hat eine Dimension angenommen, wo man vermutlich auch nicht gerechnet hat. Also auch wir dort, wir haben ja einen Tag vorher müssen unsere Reise absägen dann dort. Ich denke, das ging vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen. Das ist jetzt viel länger. Und es ist sehr viel Leid passiert da in Gaza. Also sehr viel ist zerstört worden. Sehr viele Zivilpersonen sind umgekommen. 10'000, das ist so. Ist das zu rechtfertigen? Ich würde sagen, von dem Stuhl aus und der sicheren Schweiz sage ich nein. Jetzt kommt es aber. Es ist extrem schwierig für Israel, gerade in Gaza, wird extrem schwierig sein und nach wie vor, gegen Terroristen zu kämpfen. IDF, also israelische Armee, die erscheint in Uniform, das ist klar. Das ist eine militärische, die haben Uniformen an. Die Hamas sind Zivilpersonen. Ich weiß nicht, wer ist zivil, wer ist Hamas. Und wenn sie ihre Waffenlager halt unter Moscheen lagern und Kindergärten und Spitäler, was UNO-Gremien lang abgestritten haben, dass das nicht wahr, das ist nur Propaganda, aber dann offensichtlich geworden ist, dass das passiert ist, ist es einfach extrem schwierig, die Kriegsziele zu erreichen. Und das sind zwei gewesen. Einerseits Ausschaltung von der Hamas, respektive primär, muss anders sagen, primär Befreiung von der Geiseln, Ausschaltung von der Hamas. Und das ist in dem Kontext einfach extrem schwierig gewesen. Ich glaube, es ist eine riesige Tragödie, die da in Gaza passiert. Es ist eine riesige Not und es hat einen rechten Teil von der Bevölkerung dort, wo die Hamas nicht unterstützt, wo gegen die Hamas sind, nur können sie es öffentlich einfach auch nicht, praktisch nicht sagen, das kommen sie gerade dran. Aber es gibt auch einen Teil, wo die Hamas nach wie vor unterstützt. Und das ist einfach ein so ein schwieriger Kontext dort.
Was bringt denn in diesem Kontext überhaupt Frieden?
Ja, die Antwort ist einfach. Wir haben so ganz am Anfang gesungen, der Messias. Du hast gefragt, wer? Wir sagen, wer bringt Frieden, Messias? Aber du bist vielleicht nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort. Ich habe gesagt vorher, ich unterstütze und ich freue mich über jeden Schritt, wo irgendwie richtig Frieden oder friedliches Zusammenleben geht. Weil alle Menschen, die dort in dieser Region wohnen, auch Palästinenser, die haben das Recht darauf, dass sie können im Frieden leben können, dass sie können, eine Perspektive haben. Und da braucht es einfach Vertrauensaufbau. Und das ist extrem schwierig, weil da ist so viel Hass rum, da ist so viel Verletzung. Alle auf der palästinensischen Seite, wie auch auf der israelischen Seite, kennen Leute, Verwandte, Nahverwandte, Bekannte, die verletzt worden sind, die umgekommen sind in dem Konflikt drin. Und das hat einen enormen Hass produziert, auch gegenseitig. Und von dort her, es gibt auch Kräfte, die sich so für Friedensschritt, vertrauensbildende Massnahmen einsetzen, Was sicher müsste aufhören, ist das Geld, und das wird in arabischen Ländern halt nach wie vor auch gelehrt, auch in den Schulen gelehrt, dass man die Juden soll hassen soll und dass die Juden unserem Feind sind und dass sie eliminiert und liquidiert werden müssen. Das ist nach wie vor leider der Fall. Und so wird kaum ein Frieden möglich sein.
Wenn du jetzt den Judenhass jetzt gerade dort von der Hamas und in diesen Gebieten auch erwähnst, möchte ich auch noch einen Schritt zu uns machen. Judenhass oder Antisemitismus, wie wir es da immer hören in der Schweiz, immer mehr, hat das ein Stück weit auch mit dem zu tun? Oder wie erklären wir uns das plötzlich wieder, nachdem man das Gefühl hat, Antisemitismus ist Geschichte und jetzt haben wir so viele antisemitische Vorfälle. Wie tust du das einordnen da in der Schweiz?
Ja, Antisemitismus ist Geschichte. Ist eine lange Geschichte. Und da geht schon zurück bis ins Erste Testament. Also der erste Versuch, eigentlich das jüdische Volk mindestens zu dezimieren, war ja in Ägypten gewesen, unter dem Mose, wo der Pharao befohlen hat, die erstgeborenen Buben oder Buben zu töten, umzubringen. Und das ist dann weitergegangen, die Geschichte, wo sie im Persischen Reich waren, kann man nachlesen im Buch von Königin von der Esther, wo den Haman am König dort gesagt hat, er solle doch einen Befehl erlassen, dass alle umgebracht werden, wo ihn als König nicht anbetet, sich nicht verehren, verneigen vor ihm. Und da kann man nicht genau gewusst, die Juden werden das nie machen. Sie verehren einen Gott, den biblischen Gott. Und sein Ziel war, dass die Juden liquidiert und ausgelöscht werden. Ist dann nicht gegangen. Auch da glaube ich an Gott. Nein, ich glaube es nicht. Ich bin sicher, dass Gott seine Hand im Spiel gehabt hat. Da. Ja, und dann ist es weitergegangen. Römischer Kaiser Hadrian, wo das Land, das Israel geheissen hat, umbenannt hat in Philistä oder Palästina heute, wie man so sagt. Und zwar mit dem erklärten Ziel, dass niemand mehr sich soll erinnern an Israel. Nicht nur einfach an den Namen Israel, sondern Israel. Also auch da wieder ein Versuch. Und dann ist es weitergegangen über die ganze Geschichte. Seit den 2000 Jahren, seit Jesus da war, hat es immer Antisemitismus gegeben. So. Und jetzt ist er wieder salonfähiger geworden mit dem Gaza-Krieg. Also viele Leute, die vorher vielleicht das gar nie geäußert hätten und vielleicht einfach nur denkt oder so, haben jetzt öffentlich einfach auch so sich geäußert in die Richtung, also gegen Israel. Das ist übrigens auch bei der Reise jetzt, habe ich gemerkt, wir hatten in der Gruppe beieinander und da hat es etliche, die ich dann wieder eingeladen habe für die neue Reise, die jetzt im April hat stattfinden soll, hat es etliche Leute gehabt, die gesagt haben, nein, also, das Land unterstütze ich sicher nicht. Was die machen, was die da treiben und das mache ich sicher nicht. Also, wo ich gespürt habe, da ist etwas passiert. Ja. Antisemitismus wird es bis am Ende bleiben. Ich habe es vorher gesagt, es wird einmal die ganze Welt sich gegen Israel erheben. In heutiger Zeit sind es so eigentlich drei Hauptströmungen, die das fördern, der Antisemitismus. Das ist eine linksgrüne Politiker. Das sind Rechtsextreme und das sind natürlich muslimische Einwanderer. Das hat einen wesentlichen Teil, dass Antisemitismus in der westlichen Welt wieder so stark zugenommen hat. Ich will euch noch etwas zeigen, rasch ein Zitat von der Francesca Albanese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Sie ist bei der UNO angestellt. Sie ist Sonderberichterstatterin in der UNO für palästinensische Angelegenheiten. Sie sollte also berichten, so ein bisschen, was läuft da in Israel, Palästina, im Nahen Ost. Und als ich das Zitat gelesen habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und deckt sich doch mit der Prophetie, die ich vorher erwähnt habe. Das Statement, das sie abgegeben hat bei einer Konferenz, also sie war per Video zugeschaltet gewesen, dort in Katar, eine Konferenz, wo auch ein hoher iranischer Führer teilgenommen hat, plus ein Führer von der Hamas. Israel erklärte Albanese, sei die Macht, die die Welt, den Frieden und das Leben der gesamten Menschheit zerstöre. Es sei der gemeinsame Feind, gegen den sich die Weltgemeinschaft nun zusammenschließen müsse. Er hat gesagt, eine Prophetie ist, alle Länder werden sich einmal gegen Israel stellen. Wir sind auf dem besten Weg dazu.
Das sind biblische Prophetien, das ist Politik, UNO, Weltpolitik. Wir kommen aber langsam zum Schluss und wollen uns auch fragen, was bedeutet das für uns? Wie würdest du auch uns herausfordern, heute zu arbeiten? Was heisst das für uns geistlich auch als Christen?
Für mich persönlich, ich meine, da muss jeder selber seine Stellung finden und ich will an dieser Stelle auch sagen, ich bin natürlich überhaupt nicht objektiv in diesen Sachen. Man kann, auch der ganze Berichterstattung kann man nicht objektiv sein. Je nach Standpunkt, den man hat. Wenn ich davon ausgehe, die Bibel ist Gottes Wort. Und das, was da drin steht, das stimmt. Dann komme ich zu ganz anderen Schlüssen als Leute, die jetzt keine biblische Grundlage haben und das einfach rein aus weltlicher Sicht anschauen. Aber als ich als Christ, und ich finde die christliche Gemeinde, hat einen starken Gebetsauftrag. Einerseits für Israel, für das jüdische Volk. Gebetsauftrag im Sinn von eben Schutz, Frieden, dass sie auch die Liebe von Gott erfahren. Vor allem auch, dass sie Jesus Christus als Messias dürfen erkennen und anerkennen. Ein Gebetsauftrag auch, aber für die arabischen Völker, selbstverständlich für die Menschen, denn sie sind geschöpft von Gott. Und sie sind berufen dazu, auch den Jesus als Messias kennenzulernen. Und als Christ ist eine Aufgabe für mich, auch das Land Israel und die Menschen zu segnen. Ihnen das Heil von Gott zuzusprechen. Und für mich auch in Gesprächen, Diskussionen und das ist, meistens wird es oder kann es sehr emotional werden, einfach auch, wenn ich sage, ich stand zu Israel, aus dem und dem Grund, mir ist das wichtig. Das ist meistens, löst Unverständnis aus, ist sehr schwer zu erklären, eben gerade die nicht-christlichen Kreise, sage ich jetzt einmal. Aber trotzdem will ich das einfach auch so platzieren.
Werden wir uns zu Herzen nehmen, werden wir auch die nächste Woche in den WhatsApp-Impulsen ein paar Inputs von dir bekommen, in Bibelstellen auch. Allerdings noch eine Schlussfrage jetzt, wie können wir uns denn, nebst den Herausforderungen, wo wir uns auch damit beschäftigen sollen, wie können wir uns informieren aus deiner Sicht, damit wir einigermaßen umfassend informiert sind?
Ja, eben, also sich objektiv informieren oder umfassend ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, es gibt sehr viele Israel-Organisationen, Bewegungen, verschiedenste, da kann man einfach googlen, Israel-Bewegung oder was immer. Da gibt es, die haben ihre Newsletter, ihre Bulletin oder so. Ich informiere mich zum Beispiel auch also durch Nachrichten aus Israel, das ist ein Magazin aus Israel, wo monatlich kommt. Ich informiere mich über Audiatur, das ist jetzt politisch rechtsstehende schweizerische Bewegung, Organisation, die aber sehr breit auch informiert und sehr tiefgründig informiert. Denn für mich ist die NZZ, ich habe noch die Wochenendausgabe so abonniert. Das ist wirklich, finde ich, jetzt sehr, sehr gute Artikel, tiefgründige Artikel, breite Artikel zu dieser Thematik. Oder auch ja, ein Heft Pro, wo eine Israel-Beilage hat. Also es gibt diverse Medienmöglichkeiten.
Gut, danke vielmals, Daniel, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Elvira hat die Informationsmöglichkeiten noch ergänzt. Sie hat gesagt, sie habe gute Kollegen, die die Plattform allisraelnews.com betreuen. Könnten wir also auch empfehlen, zum Anschauen. Es gibt noch viele Fragen und alle Antworten können wir nicht geben. Es ist bewusst gewesen, dass wir heute Abend nicht alles lösen können. Aber vielleicht hat es noch unter euch die ein oder andere Frage, und ich sage bewusst die ein oder andere kurze Frage und nicht irgendwelche Statements, die nochmal alles extrem lang machen, sondern wenn Fragen da sind, dann kommt der Dani Herli gern mit dem Mikrofon vorbei und Daniel Ebersold versucht, die spontan zu beantworten. Der Schritt Zwelchli da vorne.
Es wird ja immer wieder vom Westen her gesagt zu den Israelis, machen mal endlich Frieden. Haben sie denn überhaupt einen Friedenspartner dort unten?
Haben sie einen
Friedenspartner?
Ich glaube nicht, letztlich nicht. Man sieht, dass Israel je länger mehr auf sich allein gestellt ist. Am Lang sind die USA wirklich so ein bisschen Schutzmacht gewesen, das ist auch ein Bröckchen. Im Moment sieht es vielleicht nicht ganz so aus, aber der nächste Präsident, und mit dem haben wir so gehört, in den Entwicklungen, da, politischen Entwicklungen in den USA, auch, wird das auch wegbrechen, aus meiner Sicht.
Andere Frage, zinderst hin, streckt jemand die Hand auf?
Ich wollte fragen, wenn man im Gespräch ist und dann kommt eben das Thema Israel-Palästina, würdest du da konkret die zu Israel bekennen? Also gibt es irgendeinen Satz oder einfach etwas Konkretes, wo man dann erwidern kann?
Ja. Ich würde so sagen, ich tue nicht einfach Israel verteidigen. Also einiges, was in Israel läuft oder was auch israelische Politiker machen, kann ich aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe, nicht gut heißen. Also aus meiner Sicht, Netanyahu hat sich mehr und mehr zu einem Machtmensch entwickelt, der darauf aus ist, einfach seine Macht zu festigen. Und zwei von seinen Ministern, der Smotrich und der Ben-Gvir, sind für mich auch Personen, die sehr fragwürdig sind mit dem, was sie machen. Das heisst, ich will nicht einfach Israel so verteidigen und sagen, das ist, nein, das ist nicht so, das ist nicht gut. Ich komme von mir her, und die meisten wissen, dass ich vorher in der Kirche gearbeitet habe, ich schaue zu dem, was in der Bibel steht. Und die Bibel sagt das und das, und aus dem heraus komme ich zu denen Schlüssen. Auf der rein, sagen wir, säkularen Ebene zu diskutieren, da bringt oft nicht weiter. Also in dem Thema merke ich, die Meinungen der Leute sind eigentlich gemacht. Und es ist schwarz-weiß sehr oft und es ist immer Opfer-Täter. Also Täter sind Israel, Opfer sind Palästinenser. Und ich glaube, die Haltungen, die sind so verfestigt in der Zwischenzeit, dass es einfach schwierig ist. Ich sage, aus biblischer Kenntnis, du magst jetzt lachen darüber oder so, aber sehe ich das und das so. Das ist meine Grundlage. Ist da? Okay.
Dann da auf der linken Seite von dir hinten. In der Mitte musst du wieder, ja.
Ja, finde ich super, Daniel, dass du ja ein bisschen in Bewegung
kommst. Er hat sich vorne bekennt im Vorgebet, dass er Wellness gern hat. Das ist jetzt mal eine andere Form von Wellness da heute Abend.
Kurzer Input zu Iran. Also ich finde es auch mega schön und mega wichtig, dass man für Israel betet, aber auch für die iranische Bevölkerung, weil die sind ja auch überhaupt nicht mit den Mullahs zu tun, sondern die sind oft israelfreundlich. Jemand sitzt neben mir. Ja. Und zu einer Frage noch, wie du die Prophezeiung siehst, war noch mit dem persischen Volk, wo da könnte hinführen. So, da gibt es ja auch Prophezeiungen, glaube
ich. Ja, eben, ich bin in der biblischen Prophetie bin ich nicht so durch. Aber einerseits also ich unterstütze das voll. Also, es ist ganz wichtig, und ich habe es ja vorher gesagt, auch für die Palästinenser beten, selbstverständlich für die arabische Bevölkerung beten. Ich meine, zum Teil sind sie extrem schwer und bitter, sind perspektivlos, sind knechtet auch von der Ideologie vom Islam. Und für sie beten selbstverständlich, das ist auch ganz, ganz wichtig. Im Blick auf das persische Volk, da gibt's biblische Prophetien, die Erweckung auch voraussagen. Also, dass Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, in grosser Zahl. Es gibt ja auch die Prophetie, dass von der Friedensstraße von Ägypten bis Syrien, Assyrien, wie weit dass man da weiterzieht, ist auch noch die Frage. Also, spezifisch kann ich dir jetzt das nicht so erklären, aber ich glaube, jedes Volk in dieser Region hat von Gott her auch eine Zukunft. Und das persische Volk sicher auch.
Andere Fragen? Ja. Jetzt wieder auf die andere Seite. Nochmal schnell aufheben, das. Ah ja, genau. Er hebt das Mikrofon an.
Ja, gut. Daniel, ich hätte noch eine Frage. Also ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass sich viele Kirchen und auch Freikirchen von Israel verabschiedet haben. Und eben jetzt, wenn wir ja deine Ausführungen gehört haben, eben, dass auch der christliche Glaube wirklich auch klar aus dem jüdischen Hintergrund auch entstanden ist. Was möchtest du uns da mitgeben, einfach auch in die Gemeinde rein, weil da jetzt ja auch Leute von verschiedenen Gemeinden kommen?
Ja gut, was man jetzt, sagen wir, als Gemeindeleid kann machen, ist, dass man Gemeindeleitung, falls jetzt das überhaupt kein Thema ist in einer Gemeinde drin, dass man Gemeindeleitung mal angeht und nicht, wäre dann mal eine Möglichkeit, Gottesdienst zu dem Thema zu machen, jemanden einzuladen von Israel oder von einer Organisation da, wo speziell sich um Israel kümmert, dass man da aktiv auf Dings zugeht. Also das ist, denke ich, ein Schritt, den man machen kann. Man wird dann relativ schnell merken, ob eine Offenheit da ist oder nicht. Also ich glaube, das wäre so ein erster Schritt. Und dann sich selber einfach gut informieren, dass man ein bisschen fundiert ist auch. Das ist schon auch wichtig. Es gibt, und wenn jemand das auf dem Herz hat, es hat auch bei uns schon Initiativen gegeben, so mindestens in Gebetsgruppen, wo wir drin sind, innerhalb von einer Gemeinde, dass Israel auch ein Thema ist. Sage jetzt nicht, es gibt da spezielle Israel-Gebetsgruppen in vielen Gemeinden, das ist okay, wenn es da gibt. Aber meistens ist es sinnvoller, zielführender, wenn in bestehende Gemeinsgebet oder so einfach Israel immer wieder auch ein Thema ist und die Situation in Israel und vom jüdischen Volk. Etwas noch wichtig war, ich habe sehr viel über das jüdische Volk geredet, ich habe sehr viel über Israel geredet. Und mir geht es nicht primär um Israel. Israel hat einfach ganz wichtige Rolle, entscheidende Rolle in der Weltgeschichte. Und auch für unseren Glauben, auch für meine persönliche geistliche Identität. Aber es geht primär um den lebendigen Gott. Und es geht darum, den lebendigen Gott zu verherrlichen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Und er braucht Israel als Werkzeug. Eben ein Licht und ein Segen zu sein. Das heisst, ich selber bin nicht euphorisch über Israel, aber ich bin begeistert von Gott, wo ein Volk genommen hat und bewahrt hat und durchgetragen und wird zum Ziel führen. Also es geht darum, auf Gott zu schauen. Das ist der Auftrag von Israel. Hinweis, Wegweiser sein auf den biblischen Gott.
Danke vielmals, Daniel.